Der Börse Frankfurt Podcast. Börsennews und Know-how direkt von der Quelle.
Ja, ganz herzlich willkommen heute am Montag bei Börse at Home. Wir sprechen heute mit den Experten Carsten Mumm und Martin Obtschneider über das fundamentale und technische Update. Ja, wie geht es weiter mit den Aktienmärkten Deutschlands, Europas und den USA? Darüber sprechen wir in den nächsten 30 Minuten. Carsten, Martin, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir haben ja das Vergnügen, 2 bis 3 Mal im Jahr mit euch zu sprechen. Ich finde es ganz toll, dass ihr heute wieder den Jahresausblick geben werdet. Wie immer handelt es sich bei diesem Webinar um keine Anlageberatung, keine Kaufberatung. Die besprochenen Wertpapiere, die wir insbesondere im zweiten Teil vorstellen werden, sind keine spezifische Kauf- oder Anlageempfehlung. Und die Moderatorinnen und die Deutsche Börse haften nicht für etwaige Verluste entsprechend. Sie können wie immer im Anschluss oder gerne auch während des Webinars Ihre Fragen stellen. Wir gehen dann im Anschluss auf diese ein. Ganz, ganz viel Spaß. Carsten, stage is yours. Vielen Dank, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank, Fabienne. Freut mich sehr, dass ich mal wieder zu Gast sein darf bei euch. Und hier von fundamentaler Seite zunächst einmal die Entwicklung an den Kapitalmärkten vorstellen darf oder die wahrscheinlichen Entwicklungen, zumindest unseren Blick auf das Jahr 2024. Ich bin natürlich auch sehr gespannt, was Martin dann aus technischer Seite dazu sagt. Ja, der Titel meiner Präsentation ist schon vielsagend. Schwaches Wachstum, sinkende Zinsen und Superwahljahr. Das sind in meinen Augen die aus fundamentaler Sicht wichtigsten Faktoren, die es zu beachten gilt. Wichtig ist allerdings auch die richtige Reihenfolge dieser Faktoren, also einfach vom Wirkungsgrad her, und darum hier nochmal in einer etwas anders dargestellten Auflistung und Zinsen mit 3 Ausrufezeichen versehen, eben deshalb, weil in meinen Augen die Zinsentwicklung der wichtigste Faktor ist und das im Grunde genommen auch in den letzten 1-2 Jahren schon war. Zinsen spielen wieder eine nennenswerte Rolle. Das hört sich ein bisschen trivial an, ist es aber gar nicht, weil wir ja aus einer Zeit von Null- und Negativzinsen kommen, wo im Grunde genommen tatsächlich Zinsen eben nur eine untergeordnete Rolle gespielt haben. Darüber hinaus ist natürlich auch ein wichtiger Punkt die Konjunkturentwicklung global betrachtet und alles das, was unter den Kontext Politik fällt. Ich habe das jetzt hier mal Wirtschaftspolitik genannt, weil für uns in Deutschland natürlich insbesondere auch die Politik der Ampelregierung aus Berlin eine ganz große Rolle spielt, vor allen Dingen die Wirtschaftspolitik, wenn es um Realwirtschaft und Kapitalmärkte geht. Aber hier gehört natürlich im Grunde genommen auch Geopolitik dazu und Geldpolitik. Das wird alles im Laufe des Jahres wie gehabt einen relativ großen Einfluss haben. Aber deklinieren wir einfach diese 3 Aspekte mal Stück für Stück durch und starten mit der Zinsseite. Ich hatte das eben schon gesagt, die Zinsen spielen die wichtigste Rolle in meinen Augen für die Kapitalmärkte und zunehmend auch für die Realwirtschaft im Moment. Und wenn wir das vielleicht nochmal Revue passieren lassen, was hier eigentlich passiert ist in den letzten Jahren. Sie sehen hier die 10-jährige Bundesanleihe, die Rendite einer 10-jährigen Bundesanleihe seit Anfang der 80er Jahre. Wir haben einen um und bei 40-jährigen Zinssenkungstrend gesehen, der durch die Zinswende des Jahres 2022 gebrochen wurde, wie man hier eindrucksvoll erkennen kann. Und damit befinden wir uns, entsprechend heißt die Folie hier, auch in einem neuen Zinsregime. Das heißt nicht, dass die Zinsen von jetzt an 40 Jahre lang steigen werden, so wie sie gefallen sind. Das ist überhaupt gar nicht vorhersagbar natürlich. Aber das heißt, dass wir definitiv eben nicht mehr in dem Regime andauernd fallender Zinsen sind unter gewissen Schwankungen. Und was man auch sagen kann, ist, dass wir Null- und Negativzinsen hinter uns gelassen werden. Das werden wir in den kommenden Jahren nicht sehen. Meine Erwartung nach vorne betrachtet ist, dass wir eher eine sehr volatile Zinsentwicklung erwarten können bei Staatsanleihen, bei Renditen, bei längeren Laufzeiten. Und bezogen auf die Bundesanleihe mit 10 Jahren Restlaufzeit kann ich mir gut vorstellen, dass wir so zwischen 2,5 und 2,5, 3% uns hin und her tendieren in den kommenden Monaten, wobei wir bei Dornhorn Reuschel tendenziell mit Blick auf die nächsten 6 Monate davon ausgehen, dass die Zinsen noch weiter fallen können, also auch unter die 2%-Marke. Dann ist ganz wichtig ein weiterer Punkt, darum habe ich das hier nochmal ergänzt, wenn wir ganz rechts auf den Chart schauen, dann sehen wir diese Zinswende, die hat die Rendite der 10-jährigen Bund bis auf 3% PA hochgetrieben. Seit Oktober letzten Jahres haben wir aber deutlich fallende Zinsen gesehen. Zwischenzeitlich waren wir schon unter 2%. Und das bedeutet aus Unternehmenssicht eben, dass diese zunächst einmal sehr stark sich verteuernden Refinanzierungskosten, sei es Kredite oder Anleihen, die begeben werden, die eben von mehr oder weniger null oder von niedrigsten Niveaus auf 3% angezogen sind, immerhin mittlerweile ein Drittel weniger betragen als im Oktober letzten Jahres. Und das war der nennenswerte Faktor in meinen Augen, der dazu beigetragen hat, dass wir im letzten Jahr, Ende letzten Jahres, so eine fulminante Rallye an den Aktienbörsen gesehen haben. Und daran kann man eben diese doch sehr, sehr deutliche Zinssensitivität erkennen. Und meine Erwartung ist weiterhin, dass die Aktienmärkte sich sehr, sehr stark eben an diesen Renditebewegungen orientieren werden. Also bei steigenden Zinsen am langen Ende heißt das erstmal, die Aktienmärkte werden belastet. Und bei fallenden Zinsen, das dürfte dann die Aktienmärkte unterstützen. Wenn wir auf die Konjunkturperspektiven schauen und das zunächst einmal so im globalen Überblick wagen, dann sehen Sie hier die Wachstumserwartungen des IWF. Die stammen aus Oktober letzten Jahres für die globale Wirtschaft und für verschiedene Regionen. Und daran kann man ganz rechts an der Spalte erkennen, 2024 wird weltweit ein Wachstum erwartet von unter 3%. Das ist im historischen Vergleich relativ schwach. Also wir haben insgesamt immer noch eine globale, sehr schwache Nachfragedynamik. Insbesondere die Industrie steckt weltweit in einer Rezession und wird die wahrscheinlich auch nur sehr langsam verlassen können im Laufe der nächsten Monate. Wenn wir dann in die Regionen schauen, dann sehen wir aber deutliche Unterschiede. Die Wachstumsdynamik oder die Wachstumslokomotive sozusagen wird die Region Asien sein in diesem Jahr und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren. Vor allen Dingen getrieben durch Indien mit einem erwarteten Wachstum von ungefähr 7% und durch viele asiatische kleinere Tigerstaaten, die auch hochdynamisch wachsen werden. Etwas gebremst wird die Region durch China, wo wir nur ein Wachstum von 4 bis 4,5% erwarten in diesem Jahr und auch in den nächsten Jahren im relativen Vergleich zur Region eine eher schwache Wachstumsdynamik. Ja, und dann kann man hier auch eins zu eins erkennen, wer die Wachstumsdynamik weltweit ausbremst. Das sind nämlich die klassischen Industriestaaten. In den USA wird sich das Wachstum abkühlen. Ich halte es für realistisch, dass wir im Laufe der nächsten Monate auch noch eine kurze Rezession sehen können in den USA. Aber die Wachstumsdynamik wird sich dann Richtung Jahresende wieder stabilisieren und mit ungefähr 1,5% Wachstum wird die US-Volkswirtschaft dann am Ende immer noch dynamischer sein als die Eurozonenkonjunktur, die sich zwar erholt im Vergleich zum Vorjahr, wie man hier sehen kann, aber dann insgesamt eben doch noch relativ maues Wachstum vorweisen wird. Und ja, wenn wir in die Eurozone weiter reinschauen auf Deutschland, dann müssen wir erkennen, dass Deutschland weiterhin die rote Wachstumslaterne hat, minus 0,3% Wachstum im letzten Jahr. Wir gehen davon aus, dass eine leichte Belebung in diesem Jahr stattfinden wird. Zyklische Wachstumsbelebung in Deutschland, das bedeutet aber, dass Wachstumsraten von ungefähr 0,5% wahrscheinlich das oberste der Erwartungen sein können. Also ja, es wird besser sein als im letzten Jahr, aber dann insgesamt doch relativ mau. Ja, und das Problem der deutschen Wirtschaft, wenn man so möchte, das kann man am besten am IFO-Geschäftsklimaindex erkennen. Wir sehen hier, dass die Stimmung bei den Unternehmen auf Krisenniveau ist, so tief, wie wir es zuletzt beim Ausbruch der Corona-Krise im ersten Halbjahr 20 gesehen haben und davor während der großen Finanz- und Wirtschaftskrise 08, 09. Und das zieht sich durch alle Branchen. Also das ist die Industrie, das ist aber auch der Bereich Handel, das sind die Dienstleistungen und das ist natürlich vor allen Dingen auch die Baubranche, die eine sehr schwierige aktuelle Lage beschreibt oder die Unternehmen beschreiben eine schwierige aktuelle Lage. Und die Geschäftsaussichten, die sind eigentlich durch die Bank etwas weniger pessimistisch, muss man sagen. Also man ist schon ein bisschen positiver gestimmt für die kommenden Monate, aber man ist noch sehr, sehr weit von einer optimistischen Aussicht entfernt. Und das untermauert eben diese Erwartung einer leichten, aber relativ blutleeren konjunkturellen Erholung. Und das Kernproblem, wenn man so möchte, für die deutsche Volkswirtschaft ist eben der Industriesektor. Wir sind exportabhängig. Exportorientierte Industrie ist der maßgebliche Faktor für die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung. Und man kann hier erkennen an dieser Grafik die dunkelblaue Linie. Das sind die aggregierten Auftragsbestände, die für die deutsche Industrie vorliegen. Da hatten wir historische Höchststände nach dem Wiederaufleben, nach dem Corona-Einbruch. Diese Höchststände an Aufträgen konnten nicht abgearbeitet werden. Das kann man erkennen, dass daran, dass sich hier so eine Lücke aufgegeben hat zwischen Industrieproduktion, das ist das türkise Gebirge, und eben den Auftragseingängen, weil wir Lieferkettenengpässe hatten. Und wenn wir ganz rechts jetzt schauen, dann sehen wir das Problem, die Auftragseingänge fallen. Und man kann sagen, dass seit Sommer, Herbst letzten Jahres die Unternehmen nicht mehr damit ausgelastet sind, die Auftragsstaus aus der Nach-Corona-Zeit abzuarbeiten, sondern eben neue Aufträge benötigen. Die liegen zurzeit international nicht vor. Und daran kann man eben auch erkennen, oder das ist dann die Ursache dafür, dass auch das grüne Gebirge hier fällt, nämlich die Industrieproduktion weiter sinkt. Gerade heute Morgen wurden Exportdaten veröffentlicht vom Statistischen Bundesamt. Und die belegen, dass im Dezember letzten Jahres die Exporte in Richtung USA um 10% schwächer ausgefallen sind als im Vorjahr und die Exporte in Richtung China um rund 13% schwächer ausgefallen sind als im Vorjahr. Also eben diese globale Nachfrageschwäche, vor allen Dingen in der Industrie, bremst die deutsche Konjunktur aus. Wo kann mit Blick auf die kommenden Monate eine leichte Erholung herkommen? Wir gehen davon aus, dass wir global auch einen gewissen zyklischen Aufschwung sehen. Wir halten es für wahrscheinlich, dass China fiskalpolitisch vielleicht etwas stärker unterstützt und damit eben dann auch die Industriedynamik in China ansteigt und auch die Exportnachfrage leicht nach oben geht. Mit Blick auf die deutsche Konjunktur ist allerdings der Hoffnungsträger vor allen Dingen der private Konsum, weil wir zurzeit relativ hohe Lohnabschlüsse sehen bei gleichzeitig sinkender Inflation. Und das sollte die Realeinkommen dann unterstützen und eben diesen leichten konjunkturellen Aufschwung, den wir erwarten in Deutschland, untermauern. Ja, nochmal zur Komponente Zins, die ich ganz am Anfang ja angesprochen hatte. Und da geht es natürlich nicht nur um die Renditen von Staatsanleihen bei längeren Laufzeiten, sondern vor allen Dingen auch um die geldpolitische Ausrichtung der EZB. Und die Basis dafür ist die Inflation. Und wenn wir hier auf dem aktuellen Chart mal sehen, dann sehen wir sowohl die nominale Inflation, die türkise Linie, als auch die Kerninflation ohne die Komponenten Energie und Nahrungsmittel fallen seit einigen Monaten relativ deutlich. Kerninflation ist die dunkelblaue Linie. Jetzt gerade die letzte Veröffentlichung für Dezember ist leicht nach oben gegangen, wie man am Chart erkennen kann. Das hat den Hintergrund, dass in Deutschland vor allen Dingen ein Basiseffekt stattgefunden hat, nämlich im Dezember 22 haben wir alle mal einen Energiepreisabschlag erstattet bekommen. Das hat im Dezember 22 die Inflation gesenkt und hebt sie jetzt im Dezember 23 an. Im Januar wird die Inflation auch noch mal kurz ansteigen wegen der erhöhten CO2-Abgaben und wegen der Wiederanhebung der Mehrwertsteuer im Gastronomiebereich. Aber wir gehen davon aus, dass wegen dieser global wirtschaftlichen schwachen Dynamik dann eben ab Februar die Inflationsraten weiter sinken und in meinen Augen im Laufe des Jahres 2024 auch das Zielniveau der EZB von 2% erreichen, zumindest kurzfristig erreichen und auch unterschreiten können. Und damit hätte die EZB dann die Möglichkeit, den Leitzins, der bei 4,5% liegt, oder hier dargestellt der Einlagenzins, der bei 4% liegt, zu senken. Ich rechne damit, dass wir im April oder im Juni die erste Leitzinssenkung von Seiten der EZB sehen und dann im Laufe des Jahres durchaus insgesamt so um die 100 Basispunkte niedrigere Zinsen erkennen können, weil eben die Wirtschaft denkbar schlecht läuft und vor diesem Hintergrund auch der Inflationsdruck, insbesondere auch wegen weiter schwach tendierender Energiepreise, nachlassen wird. Und sinkende Zinsen haben wir eben schon gesagt, das gilt genauso für Renditen am langen Ende wie auch natürlich die Leitzinsen unterstützen tendenziell dann Real Assets wie die Aktienmärkte. Ganz kurzer Blick noch auf das, was sicherlich immer mal wieder eine Rolle spielen wird im Laufe des Jahres, wenn es auch nicht der ganz große Trendtreiber sein wird, das sind wie gesagt die Zinsen vor allen Dingen. Aber wir haben ja ein super Wahljahr. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung geht wählen oder kann wählen gehen im Laufe des Jahres 2024. Das liegt daran, dass allein in Indien 1,4 Milliarden Menschen zur Wahl aufgerufen sind für die Parlamentswahl im April. Wir haben eine wichtige Wahl schon gesehen in Taiwan, jetzt am letzten Wochenende, mit dem Ergebnis, so kann man es, glaube ich, interpretieren, dass diese Drohgebärden zwischen China und Taiwan uns auch weiterhin begleiten werden in den kommenden Monaten, wenngleich ich nicht glaube, dass es zu einer ganz großen Eskalation des Taiwan-Konflikts kommen wird. Das würde auch für China enorme ökonomische Schäden bedeuten oder Risiken. Und das will man, glaube ich, zurzeit nicht eingehen. Und dann schauen wir in Deutschland natürlich vor allen Dingen auf die Europawahl im Juni und auf die Landtagswahlen im September. Aus internationaler Sicht wird aber und medial natürlich auch mit Abstand am meisten Interesse haben das Thema der US-Präsidentschaftswahl im November. Es sieht ja so aus, als wenn Donald Trump gegen Joe Biden antreten werden. Sollte Donald Trump die Wahl gewinnen, können wir uns, glaube ich, in Anführungsstrichen in Europa warm anziehen. Das heißt, wir müssen viele Dinge selber regeln, können uns sicherlich nicht mehr so auf die USA verlassen. Ob es für die Börsen eine schlechte Situation ist, wird sich erst zeigen müssen. Zumindest nach der ersten Amtszeit Donald Trumps oder nach Amtsantritt sind die Börsen ja deutlich nach oben gegangen. Und zur Frage, wer wird denn jetzt diese Wahl gewinnen, spielt in meinen Augen eine ganz entscheidende Rolle, wie stark die wirtschaftliche Abkühlung in den USA stattfindet in den nächsten Monaten und in dem Zusammenhang, wie stark die Inflation runtergeht, wie stark möglicherweise die Arbeitslosigkeit hochgeht, die wird ein bisschen hochgehen. Und die Kernfrage wird sein, schafft die Wirtschaft es, rechtzeitig vor den Wahlen dann wieder langsam nach oben zu tendieren? Das würde natürlich dann Joe Biden helfen. Sollte die Wirtschaft schwächer tendieren im Laufe des Jahres, dann wäre das natürlich eine ganz große Unterstützung für Donald Trump. Ja, wenn wir es zusammenfassen, Kapitalmarktperspektiven aus fundamentaler Sicht, Chancen und Risiken haben wir, denke ich, weitgehend angesprochen. Wir gehen tendenziell von sinkenden Zinsen aus, vor allen Dingen am kurzen Ende, etwas auch noch am langen Ende. Und das sollte dann eben Real Assets, Aktien, Edelmetalle auch tendenziell unterstützen. So viel von meiner Seite in aller Schnelle und dann übergebe ich mal die Bildschirmsteuerung an Martin und bin gespannt, was er von technischer Seite aus sagt.
Ja, vielen Dank, Carsten. Ich hole uns mal aus dem Bild. So. Ja, ich fange an mit unserem, ich hoffe, man sieht und hört mich, mit unserem allerliebsten Kind, dem DAX. Das, ja, hört man mich?
Wunderbar, man
Gut.
sieht alles, man sieht dich.
Schön. Schön. Ja, da sieht man eben genau das. Der DAX ist mit viel, viel Vorschusslorbeeren in diesen Januar gestartet, beziehungsweise man hat sich erhofft, dass diese ganze November-Dezember-Rallye hier weitergeht und dass sich vielleicht auch ein gewisser Januar-Effekt, das ist ja auch ein Thema immer im Januar, der berühmte Januar-Effekt, man sagt so schön, wie die ersten 5 Handelstage im Jahr, so wird das ganze Börsenjahr. Und dementsprechend müssten wir uns rein auf den Januar-Effekt im DAX hier auf ein saures Gurkenjahr einstellen. Aber ich glaube, das ist schon mal auch so ein gewisser Vorbote. Also die ersten 5 Handelstage waren in Summe dann negativ und wir kommen momentan nicht in die Pötte. Das ist genau das, was der Carsten vorher auch gesagt hat. Wir sehen das hier am Chart. Unsicherheit, Nervosität, viel Hoffnung, aber auch gleichzeitig wieder Angst. Wir kommen gleich auf das Thema Volatilitäten zurück. Und so geht der DAX jetzt in den Jahresauftakt. Wir haben schon wieder fast 3 Handelswochen hinter uns. Es wird ein schwieriges Jahr werden für den DAX. Es wird wichtig sein, die Komponenten gerade geopolitischer, geldpolitischer Natur zu beobachten. Viele gehen jetzt davon aus, Madame Lagarde hat es ja schon wieder bekräftigt, dass sie wahrscheinlich im Sommer die Zinsen senken könnte. Aber, und das haben wir oft schon mal in der Markttechnik gesehen, zuletzt 2008 und 2001, als die Zinsen aus der Not heraus gesenkt werden mussten, war das auch gleich ein Vorbote der Rezession. Und 2001 und 2008 ging es dann auch stark nach unten. Wir hoffen das nicht für dieses Jahr. Der DAX pendelt sich jetzt im Moment ein. Und als Marktbeobachter oder Markttechniker, Charttechniker, technischer Analyst, schaut man ja immer vom Kleinen ins Mittlere, ins Große. Und im Moment ist es so, dass wir nach oben keine Kaufsignale haben im DAX, nach unten aber auch keine Verkaufssignale. Also der DAX ist in einer sehr engen Bandbreite. Die Indikatoren sind alle neutral, bis jetzt auf das Momentum, das sich negativ zeigt. Hatte ich vorher angesprochen. Der berühmte Januar ist bislang negativ unterwegs und wir dürfen vom DAX im Moment keine großen Impulse erwarten. Anders sieht es da schon bei den Amerikanern aus. Wenn ich hier den Nasdaq 100 mir anschaue, da haben wir ein ganz anderes Bild. Also wir eilen hier von hoch zu hoch und da ist es jetzt ganz wichtig oder ist es ja die Frage, ja, wo kann es denn noch hingehen? Sind wir denn nicht schon ganz oben? Ne? Die Amerikaner haben auch ein Wahljahr. Viele hoffen, die anderen bangen. Es ist ungefähr 50-50 gerade in Amerika. So die Aussage, die einen wünschen sich Trump, die anderen sagen um Gottes Willen. Ja, wie es halt auch bei uns ist. Aber der Nasdaq 100 ist auf einem steilen Weg nach oben. Er hat, ja, wenn wir hier den Januar-Effekt zugrunde legen würden, hier erster Handelstag, dritter, Entschuldigung, zweiter, erster, ging es gerade mal 2 Tage nach unten und seither sind wir schon wieder im Plus. Und wenn wir hier von Allzeithoch sprechen, ist natürlich für Sie alle interessant, naja, wo kann es denn noch hingehen? Also zum einen ist mir ganz wichtig, vorher beim DAX habe ich gesagt, enge Bandbreite. Enge Bandbreite beim DAX zwischen 16.800, 16.500 im Moment, da gibt es keine Kauf- und keine Verkaufssignale. Der Nasdaq strebt hier durchaus nach oben, hat wichtige Fibonacci-Projektionen, diese drei Linien hier überhandelt und strebt jetzt erstmal Richtung 17.574 in diese Region und könnte dann bei positiven Überhandeln, bei positivem Börseneffekt auch durchaus Richtung 18.3 gehen, also nochmal gute 1.000 Punkte dann nochmal zulegen. Aber da sollte man sich auch nicht blind drauf verlassen, denn deswegen ist der Zeitpunkt dieses Calls hier auch ganz gut. Es gibt ja so diesen, ja, diesen Börsenwahljahr-Effekt in Amerika. Da sagt, die letzten 13 oder von den letzten 15 Wahljahren waren ja 13 davon 13 positive Börsenjahre. Einzige Ausnahme war New Economy Blase und Finanzmarktkrise. 2001, 2008 sind wir wieder bei diesen beiden Daten, die wir vorher auch schon bei der Zinssenkung erwähnt haben. Also in diesen Wahljahren wurden auch Zinssenkungen durchgeführt, allerdings aus der Not heraus. Es ist im Moment eine schöne Situation im Nasdaq. Er hat endlich sein Allzeithoch wieder überhandelt und gleichzeitig strebt er nach oben. Aber, und das ist jetzt eine entscheidende Komponente, die man beachten sollte, wir haben hier einen ganz interessanten Volatilitätsindex, nämlich den VIX, CBOE. Und da haben wir Volatilitäten. Und deswegen deckt sich das auch ganz gut mit dem, was Carsten Mumpfacher aus volkswirtschaftlicher Sicht auch gesagt hat. IFO Geschäftsklimaindex zurzeit so negativ wie zu Zeiten von Corona. Und wir haben im Moment Volatilitäten, die so niedrig sind wie kurz vor Corona. Also wenn wir dieses Niveau hier anschauen, na, da war dieses, ja, dieses Corona, dieser Virus und diese ganzen Maßnahmen, weiß der Geier was. Und dann haben wir jetzt wieder eine Situation, wo die Volatilität, also die Schwankungsbreite der Indizes in Amerika sehr, sehr, sehr gering ist. Also fast schon auf historischem Niveau. Gleichzeitig ist der Fear and Greed Index, das ist ja wieder von CNN, glaube ich, erstellt, tagtäglich immer noch auf Gier gerichtet. Die Amerikaner sind extrem gierig. Deswegen ist auch der Nasdaq da, wo er steht. Die kaufen noch wie verrückt. Die Volatilitäten kommen sukzessive zurück. Also das ist eine Gemengelage. Und das ist genau der diese Indikation oder diese Indiz, was auch aus volkswirtschaftlicher Sicht hier so ja angemahnt wird. Es ist nicht alles wunderbar in Amerika. Auch da werden die Wirtschafts- oder sind die Wirtschaftsaussichten eher mau. Und das spiegeln jetzt auch die Indizes. Also Volatilitätsindex VIX auf historischem niedrigem Niveau. Steigende Volatilitäten gehen in den meisten Fällen einher mit fallenden Kursen. Und gleichzeitig sind wir schon auf sehr, sehr hohem Niveau, gepaart mit wirtschaftlicher Unsicherheit. Also für den Nasdaq auch hier freuen wir uns über den Moment in kurzfristiger Sicht. Mittelfristig kann es vielleicht sogar das ein oder andere Jahreshoch oder Allzeithoch hier noch geben, aber immer den Blick nach unten gerichtet belassen, denn das ist hier diese Käufe in Amerika, was wir hier in Deutschland jetzt fast schon wieder normal sehen, dass wir hier schon wieder die Skepsis, die Angst, die Unsicherheit vorherrscht im DAX. Das ist jetzt hier im Nasdaq die überbordende Euphorie, möchte man meinen. Ja, aber gleichzeitig ist es auch gepaart mit extremer Unsicherheit im Sinne von, naja, jetzt kaufen wir noch so lange, wie es geht. Aber sobald sich irgendetwas ergibt an Negativszenarien, dann könnte die Vola nach oben schießen und dementsprechend auch die Aktienkurse dann deutlichst fallen. Ja, deutlichst fallen, das sehen wir auch hier in China, dieses hochgelobte China und dieses hochgelobte seit ja, 2020 oder 2000 bis 2020 war das ja quasi ein Selbstläufer. China sowohl wirtschaftlich als auch vom Aktienmarkt mehr oder weniger. Mittlerweile sieht man hier eine ganz starke Verschiebung der Institutionen, nicht nur der Aktien direkt oder der Aktieninvestitionen von China nach Indien, sondern auch bei den Direktinvestitionen, was Infrastrukturen so anbelangt. Aber vor allem sieht man es auch am Aktienmarkt. Und wenn wir hier den Hang Seng mal uns anschauen als Indikator für China, dann ist das nicht mehr nur ein Abwärtstrend, sondern eine Abwärtsdynamik. Wir handeln nach unten. Auch hier sieht man schon mal, ich mache das ein bisschen größer, wie sich die Bollinger Bänder, also diese besagten Volatilitäten hier schon ausweiten. Das, was vielleicht beim Nasdaq, beim DAX uns noch blüht, das sehen wir jetzt auch schon mal wieder in schöner Konsequenz, wie sagt man so schön, oder Nachhaltigkeit seit Januar 23. Wir haben jetzt diesen Abwärtstrend verlassen, allerdings nach unten und nicht nach oben, wie man sich's vielleicht erwünscht hätte. Also auch China bleibt absolut abwärts gerichtet. Der chinesische Aktienmarkt auch hängt damit zusammen, dass die Investitionen mittlerweile ins, in Anführungsstrichen, neue China abwandern, nämlich nach Indien, und nicht nur Direktinvestitionen in Infrastruktur oder in was auch immer, in Unternehmen, sondern auch wirklich am Aktienmarkt. Also das ist hier ganz, ganz klar zu sehen. Dann hat man natürlich so den sicheren Hafen immer vor Augen und sagt sich, naja, was mache ich denn dann? Wo gehe ich dann rein? Und da spielt natürlich jetzt immer wieder das Gold eine Rolle. Carsten Mumm hat es vorher auch gesagt, die Chance auf Zinssenkungen ist sehr hoch. Christine Lagarde hält ja heute eine Rede, mal wieder, ich glaube, die fünfte in den letzten 3 Tagen. Und da wird sie sich vielleicht wieder widersprechen oder was auch immer. Zuerst dieses Jahr, sie will die Zinsen nach oben halten. Ist gar keine 2 Wochen her. Jetzt heißt es plötzlich, die Zinssenkung ist möglich. Und das Gold ist natürlich immer wieder ein gern gesehener, sicherer Hafen. Und da muss man unterscheiden zwischen Gold, den Wert des Goldes und dem Preis des Goldes. Der Wert des Goldes ist unermesslich, den können wir vielleicht gar nicht ganz richtig greifen, aber wir unterhalten uns ja hier über den Goldpreis, der an der Börse, an der Forex gehandelt wird, und da hält sich das Gold im Moment sehr, sehr stabil, natürlich auch in Hoffnung auf Zinssenkungen, was natürlich dem Gold helfen kann, aber nicht unbedingt muss. Gleichzeitig hier rein aus technischer Sicht, wir halten uns relativ stabil über den 2000, jetzt schon seit 14.12., also seit gut 5, 6 Wochen oder 5 Wochen haben wir die 2000 jetzt als Support nach unten. Wir haben eine Ichimoku-Wolke hier, in der wir uns ganz, ganz bequem, sage ich jetzt einmal übertrieben gesagt, bewegen. Also das Gold ist weiterhin stabil, das Gold hat weiterhin Potenzial Richtung 2100 und aufwärts. Diesen Peak, den man hier sieht, diesen am 4.12., dieses Hoch von 2145, das war eine schnelle Intraday-Bewegung im Goldpreis, die würde ich jetzt nicht herannehmen. Dies ist hier eine Fibonacci-Projektion, das heißt, das Grobziel ist auch zufällig outgleicht mit diesem Hoch an diesem Tag. Also das Gold hat durchaus perspektivisch mittelfristig Luft bis 2137. Und wenn sich die geopolitischen Scharmützel sind es ja nicht mehr, aber auch Taiwan, das ist ja eine ganz heiße Geschichte hier, die neue taiwanesische Präsidentschaft ist komplett kontra China, da ist auch auf kein, die wollen keinen Kompromiss eingehen, die wollen hier sich nicht vereinnahmen lassen, gleichzeitig Palästina und Israel und natürlich Ukraine, Russland und so weiter und so fort, stärkt natürlich im Moment alles das Gold und natürlich auch die fallende Zinstendenz. Also Gold weiterhin hier stabil mit Grobtendenz 2100, 2140, zumindest mittelfristig. Und dann in aller Munde, zumindest zuletzt, ja, war ja schon totgesagt, der Bitcoin. Ich habe mal vor einiger Zeit, also schon Zeit her, das war irgendwann ja im Sommer, September, genau auf der World of Trading war es, hier in dem Bereich habe ich gesagt, der Bitcoin liegt vielleicht auf der Intensivstation, hat 2 gebrochene Arme, ein gebrochenes Bein und eine Gehirnerschütterung, aber er ist nicht tot. Und wenn das hier alles gut läuft und wenn er sich heilen lässt, dann kann das beim Überschreiten der 28 oder 30.000er Linie wieder was werden, dass es dann so extrem wird, war natürlich nicht zu erwarten. Was auch nicht zu erwarten war, und da sieht man auch schon, wie diese psychologische Komponente, die nicht nur bei Kryptowährungen, sondern generell an der Börse, am Aktienmarkt, am Rentenmarkt überall auftritt. Hier wurde bekannt gegeben, dass BlackRock hier seinen ETF jetzt offiziell macht und natürlich einsteigen kann und Volumen hier fließen können und so weiter und so fort. Und plötzlich fällt Bitcoin. Also mit der guten Nachricht fällt plötzlich der Bitcoin hier um sage und schreibe von 46 runter auf 41, also über 10% Intraday. Und seither bewegt er sich auch nach unten. Hier hat sich die Volatilität auch wieder etwas ausgeweitet. Und jetzt wird es wichtig sein, für den Rest des Jahres jetzt kurzfristig ganz klar auf die 40.050 zu schauen. Hier verläuft einmal die untere Bollinger Bandlinie und gleichzeitig ein charttechnisches Support-Level hier aus diesen ganzen Lows hier in diesen Kerzen. Also Bitcoin. Prognose sehr, sehr schwierig, denn schlechte Nachrichten führen zu steigenden Kursen, gute Nachrichten führen zu fallenden Kursen. Hier ist sehr, sehr viel Volumen unterwegs, hier wird auch sehr, sehr viel bewegt, dementsprechend auch die Ausschläge innerhalb kürzester Zeit und von dem her auch im Moment negatives Momentum, ein Verkaufssignal der Slow-Stochastik, das uns noch mehr auf diese 40.047 blicken lässt und ein MACD, der keine Impulse nach oben bietet. Also summa summarum aus technischer Sicht, DAX ist momentan eine lame duck, Nasdaq strebt weiter nach oben, aber durch extreme Gier getrieben. Die Volatilitäten sind auf extrem niedrigem Niveau. Wenn sie ansteigen, steigt das Rückschlagspotenzial in den Aktienmärkten. Bitcoin im Moment eher mit dem Blick nach unten, Gold relativ stabil und last not least, hätte ich jetzt fast vergessen, unser ja, Sorgenkind, möchte man so sagen, oder zuletzt mal so leicht mit Hoffnung versehen, auch der Euro hier mal ganz langfristig betrachtet, dann werden wir mal sehen, woher wir hier kommen. Langfristig extrem, immer noch im Abwärtsbereich, könnte hier ähnlich wie der Bitcoin gerade eine Schulterkopf-Schulterformation ausbilden, bewegt sich hier in einer etwaigen Range im Jahr 2024 wahrscheinlich zwischen 1,08 und 1,10, also eine 2-Cent-Range, sehen wir hier beim Euro für 2024 ganz realistisch. Und jetzt gehe ich nochmal zurück, weil das sehr, sehr viele interessiert und momentan einer der nachgefragtesten Assets ist. Auch hier laufen wir Gefahr, in eine atypische Schulterkopf-Schulterformation reinzulaufen im Bitcoin. Das wäre hier die breite Schulter, das wäre der Kopf. Hier könnte sich die zweite Schulter bilden, wenn man den Abstand von 48 auf 40 runterzieht. Und jetzt würde die 40.047 fallen, könnten wir ganz schnell hier unten wieder in den Bereich 32, 32 rauslaufen. Also von dem her, Blick nach vorne, ja, immer, aber auch mit Absicherungen nach unten, denn sowohl, und so habe ich Carsten hoffentlich richtig verstanden, volkswirtschaftlich wird es ein schwieriges Jahr, geopolitisch sowieso, und aus markttechnischer Sicht und charttechnischer Sicht ist eben auch hier im Moment gesunde Vorsicht geboten. Wir nehmen Gewinne mit, wir reiten die Welle so lange, bis sie bricht, und dann steigen wir vom Surfbrett am besten vorher noch ab.
Ja, ganz herzlichen Gut. Dank. Diese komplexe Situation, in der wir uns alle gerade befinden, so auf den Punkt gebracht habt, war sehr verständlich. Vielen, vielen Dank. Vielleicht nochmal auf die Frage zurück. Wie kann das denn überhaupt sein, dass die Stimmung in Amerika so positiv ist und bei uns so negativ? Ist das wirklich nur das Wahljahr oder ist das die Psychologie, die Kultur? Was ist, sind die Hintergründe? Oder die Politik ja tatsächlich.
Ich fange mal an. Ganz wichtig aus meiner Sicht ist, dass die US-Volkswirtschaft bisher oder im gesamten Jahr 2023 eigentlich immer noch überraschend dynamisch vonstatten gegangen ist oder ein sehr hohes Wachstum hatte. Und das liegt daran, dass die US-Volkswirtschaft vor allen Dingen vom privaten Konsum abhängig ist, der wiederum noch ganz gut gelaufen ist, weil der Arbeitsmarkt gut ausgelastet war, weil offensichtlich viele Amerikanerinnen und Amerikaner auch noch Ersparnisse hatten aus der Corona-Zeit. Und überhaupt muss man ja sagen, dass die US-Regierung nach wie vor ein massiv negatives Haushaltsdefizit fährt. Also das liegt so bei -6 bis -8%. Und insofern ist ein Stück weit dieses Wachstums auch erkauft durch ein Haushaltsdefizit. Aber es ist eben da und das lässt, glaube ich, diesen positiven Blick auf die Zukunft da noch ein bisschen höher bleiben. Während wir in Deutschland eine ganz, ganz hohe Abhängigkeit von der exportorientierten Industrie haben und, wie ich das eben schon sagte, eben weltweit in einer Industrierezession stecken. Also das Segment läuft überhaupt gar nicht weltweit. Wir sind eben abhängig davon, dass Amerikaner, Chinesen, unsere europäischen Nachbarn die Exporte kaufen und das tun sie seit einigen Monaten zu wenig.
Ja, und aus technischer Sicht auch, und wenn ich das Ganze mir nochmal hier so anschaue, die Amerikaner, die Nasdaq 100, der S&P, es sind 7 Aktien, die getrieben haben. Das sind die Magnificent oder magischen 7, die Magnificent 7, Apple, Amazon und Co. Wenn die natürlich dieses Jahr auch nicht anspringen und so tendieren, wie sie letztes Jahr tendieren, dann haben wir ein Riesenproblem. Aber das muss man natürlich auch rausrechnen. Dann ist natürlich die Lage schon wieder ganz eine andere. Dann wäre der Nasdaq auch nicht da, wo er ist. Also wenn man sieht, wie Apple und Co. am Freitag schon wieder angezogen haben, obwohl eigentlich zu Donnerstag und Mittwoch gar nichts anders war. Also es sind 7 Aktien, die momentan treiben. Und da sollte man dann auch wirklich den Blick drauf haben, was machen die, wie geht es da weiter. Tesla ist auch eine der 7, die auch mal ganz schnell wieder abstürzen kann. Also von dem her ist da die Hoffnung. In Amerika, die sind eh immer positiv, aber man muss natürlich auch die politischen Rahmenbedingungen hier in Deutschland gerade anschauen. Also sehr, sehr wenig Vertrauen in die Bundesregierung, aber wenn man in die Opposition schaut, was soll da kommen? Also es ist momentan ein sehr, sehr schwieriges Feld. was die Börsenpsychologie dann beeinflusst und die Leute sind deswegen, oder der DAX ist deswegen so in dieser Lame Duck Konstellation im Moment.
Ja, klasse. Danke für die Beantwortung dieser Frage. Ganz, ganz herzlichen Dank für den Überblick in dieser schwierigen, aber dennoch spannenden Börsenphase. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir euch demnächst vielleicht im Mai, Juni wieder begrüßen dürfen. Dann machen wir einen kleinen Rückblick und natürlich auch wieder den Ausblick. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit, für die vielen Infos, die breite Analyse. Ganz herzlichen Dank auch für die Teilnahme. Ich wünsche Ihnen eine schöne, erfolgreiche Börsenwoche. Wir sehen uns nächsten Montag wieder hier. Gemeinsam mit meiner Kollegin Edda Vogt besprechen wir, wie Sie Ihre Pläne, einen ETF-Sparplan aufzusetzen, in die Tat umsetzen und freuen uns auf Sie. Dankeschön, schöne Börsenwoche. Danke Martin, danke Carsten.
Sehr gerne. Ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.